Guten Morgen, liebe Gemeinde, und ein ganz herzliches Shalom. Für mich ist es eine große Freude, mit Ihnen, mit euch gemeinsam unseren Herrn zu preisen und diese Einheit zu erleben. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Verbundenheit und Freundschaft mit der Paul-Gerhardt-Kirche. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Israel-Sonntag. Ein ganz großes Vorrecht für mich. Mein Name ist Igor Swiderski. Ich bin der Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde hier in München und auch ein Mitarbeiter von Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst, was so viel heißt wie Haus des Friedefürsten. Es ist ein Dienstwerk, das in Deutschland seit über 20 Jahren tätig ist, mit dem Anliegen, den jüdischen Messias an sein Volk zu bringen und das Volk mit ihm ein bisschen vertraut zu machen. Wir gründen verschiedene messianische Gemeinden, veranstalten verschiedene Konferenzen. Eine Sache, die ich ganz besonders betonen möchte, ist die MJTA, die Messianisch-Jüdische Theologische Akademie. Wir schreiben momentan Geschichte. Es ist eine Akademie, wo man ein Masterstudium in messianisch-jüdische Theologie machen kann mit einer Akkreditierung. Wir arbeiten immer noch daran, von einer Schule in den Staaten einen Master akkreditiert zu bekommen. Und damit wären wir dann die absolut einzige auf diesem Planeten jüdisch-messianische Schule, die einen international akkreditierten Master anbietet in jüdischen Studien. Wer von Ihnen also die Berufung hat, Israel zu dienen, Israel zu segnen, das wäre vielleicht etwas. Man muss auch nirgendwo hinreisen, man kann das einfach von zu Hause per Internet, die ganzen Kurse belegen, alles auf Deutsch. Also wir schreiben wirklich Geschichte. Diese Flyer liegen da vorne auf dem Hygienetisch, da ganz zentral. Und man kann natürlich auch unsere Rundbriefe und Informationen erhalten über die verschiedenen Dienste in Deutschland, in Europa, in Israel. Normalerweise bringe ich so eine Liste mit, wo man sich eintragen kann. Aber damit man nicht immer denselben Kulli in die Hand nimmt, habe ich diesmal Visitenkarten mitgenommen. Die kann man einfach mitnehmen, da steht meine E-Mail-Adresse drauf. Und wenn Sie Interesse haben, unsere Infos zu erhalten, dann schicken Sie mir bitte einfach eine E-Mail und dann erhalten Sie diese Infos per E-Mail oder per Post, je nachdem. Alles liegt da vorne auf dem Hygienetisch. Pfarrer Ernst, als wir mit ihm telefoniert haben und ich mich bedankt habe für die Einladung und ich ihm nochmal zur Bestätigung gesagt habe, ich solle aus Römer 11 predigen, ja? Der meinte, ja, aber nur Verse 25 bis 32, weil das ganze Kapitel kannst du ja nicht in 25 Minuten reinstecken. Und dabei ist Römer 11 eigentlich mein Lieblingskapitel, vielleicht sogar in der ganzen Bibel. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Verse 25 bis 32 eigentlich die Zusammenfassung sind von dem gesamten Kapitel 11 und der Höhepunkt von den Kapiteln 9 bis 11 und vielleicht sogar der Höhepunkt für den gesamten Römerbrief, der wahrscheinlich der wichtigste Brief so in den paulinischen Schriften ist. Also diese paar Verse, die uns Pfarrer Ernst gerade gelesen hat, das sind so wahrscheinlich vielleicht die wichtigsten Worte im Neuen Testament. Und ich hoffe, Sie alle haben sie sofort verstanden, dass ich da nicht viel erklären muss. Falls nicht, dann ging es Ihnen wahrscheinlich nicht anders als mir. Denn es ist eine etwas komplexe Antwort auf eine hochkomplexe Frage, die Paulus da beantwortet. Meine Überschrift für diese Predigt ist folgendermaßen: Ich bringe Ihnen heute eine Ersatztheologie. Etwas provokativ, hoffe ich. In der Kirchengeschichte war es eigentlich immer klar, wer hier ersetzt worden war. Nämlich Israel. Durch wen? Durch die Kirche. Wir sind das neue Israel und das ist das alte. Wir haben den neuen Bund, Sie haben den alten. Wir haben das neue Testament, ihr könnt gerne das alte behalten. Alles wunderbar. Wir sind die Realität, ihr seid die Vergangenheit. Das war nicht nur ein Nebengedanke in der Kirchengeschichte, sondern das ist das Zentrum Ich weiß auch nicht, ob es richtig wäre zu sagen, dass es das Zentrum gewesen ist, als ob es schon vorbei wäre. Das glaube ich, ist noch nicht der Fall. Aber um Paulus eine Stimme heute zu verleihen, er spricht darüber, dass wir heute etwas sehr Wichtiges ersetzen sollten. Heute, jetzt gleich, jeder für sich. Aber es ist nicht Israel. Etwas ganz anderes. Und wenn wir es nicht schaffen, dies zu ersetzen, dann sieht es eigentlich erbärmlich aus um uns. Dann verstehen wir eigentlich weder Gott noch, was er in dieser Welt macht, noch unseren Platz in seiner Heilsgeschichte, noch unsere Berufung anderen Nationen und Israel gegenüber. Wir sollten es ganz, ganz klar verstehen, was diese Worte bedeuten. Und wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich nur eine Antwort, eine sehr mutige Antwort, die man vielleicht auch nicht hören mag, auf eine etwas freche, aber sehr wichtige Frage. Und die Frage ist, die auch heute, denke ich, ziemlich aktuell ist, warum ist das denn so, dass wir als die Nationen, als Deutsche, als Franzosen, als Engländer, als Russen, als Australier, Nigerianer, Mexikaner und so weiter, an Jesus, den König der Juden, weil das bedeutet ja Christus, König der Juden, der Gesalbte, glauben, wir die Nationen um Israel herum glauben an den König der Juden, Israel aber nicht. Das ist doch ein bisschen peinlich. Und könnte es damit zu tun haben, dass wir etwas weniger blind sind, etwas weniger dumm sind, dass es einfacher ist, für Gott mit uns zu arbeiten, als mit denen, dass wir etwas fortgeschrittener sind, dass wir einen offenen Herzen haben Gott gegenüber und Israel nicht, dass sie blind sind, dass wir eben etwas Besseres sind? Kann das sein? Und dazu gibt Paulus eine Antwort. Und er sagt, liebe Freunde, wir müssen schleunigst etwas ersetzen hier. Und das ist nicht Israel. Wir müssen unseren Stolz und Hochmut ersetzen. Und zwar schleunigst ersetzen mit Erkenntnis. Diese Erkenntnis soll uns dann Früchte tragen in unserem Verständnis vom Heilsplan Gottes, in unserer Beziehung zu Israel, nämlich, dass wir voller Hoffnung sind für Israel, dass wir Israel wertschätzen lernen, sogar lieben. Ich glaube, hätte man diese Verse verstanden, sähe die Kirchengeschichte heute ganz anders aus. Komplett auf den Kopf gestellt, meine ich. Das sind die Verse, die man nicht verstanden hat in der Kirchengeschichte. Und die Frage ist, ob wir sie heute verstehen können. Wir müssen unseren Stolz, unseren Hochmut ersetzen durch Erkenntnis. Erkenntnis wovon? Erkenntnis über dieses Geheimnis, das Paulus hier lüften möchte, ein Geheimnis, verstehen Sie? Und er fängt gleich an in Vers 25, er sagt, denn ich, das ist übrigens die Elberfelder, die kann man gut mit der Luther vergleichen, die ist aber nicht viel anders. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Das ist eigentlich der Grund, warum er das Ganze erklärt. Damit wir ersetzen, nicht Israel, sondern diesen Hochmut gegenüber Israel. Ich will euch dieses Geheimnis bekannt machen, nämlich Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren und bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Zwei Sachen, die wir über dieses Geheimnis verstehen müssen. Ja, es gibt eine Verstockung in Israel. Ja, es ist wirklich so, dass all diese Nationen an den jüdischen König Jeschua, Jesus, glauben und Israel nicht. Aber, das hält sich in Rahmen. Es gibt Grenzen und zwar eine Grenze des Ausmaßes, eine Verstockung ist nur zum Teil Israel widerfahren. Es ist falsch zu sagen, Israel hat den Messias verstoßen. Er sagt, ich bin doch selber Jude, der euch hier von diesem Jeschua, dem Messias, erzählt, oder nicht? Es gibt Juden, die den Messias angenommen haben. Ein Überrest vielleicht. Und vielleicht war er damals noch viel, viel größer als heute. Dafür gibt es wohl ein paar Gründe. Aber nur ein Teil von Israel ist verstockt. Ja, verstockt, aber nur ein Teil, wichtig. Und zweitens, die Grenze bezieht sich auch auf eine Zeit. Das ist nicht für alle Ewigkeiten so, das ist für eine Zeit so. Bis wann denn? Bis der absolut letzte Heide aus den Nationen zum Glauben an Jesus kommt. Die Sitzplätze sind nämlich begrenzt, sagt Paulus. Ja, also er sagt, guck mal, Vers 25, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Es gibt eine Fülle der Nationen, jetzt kommen sie alle mehr und mehr zum Glauben, aber es gibt eine Grenze dafür. Einmal werden die Tore zugehen. Ein interessanter Gedanke. Das heißt, wenn Sie Freunde, Verwandte, Bekannte, Kollegen, Nachbarn haben, die diesen Jesus noch nicht kennen, die Zeit läuft. Und sie läuft wahrscheinlich bald ab. Jetzt ist die Zeit, ihnen zu verhelfen, reinzukommen. Es ist ein Geheimnis, das Paulus hier lüftet. Okay? Gut, also Grenze des Ausmaßes, Grenze der Zeit. Was soll damit bewirkt werden? Was soll ich damit jetzt tun, wenn ich das verstehe? Okay, Israel verstockt, nur teilweise, nur für eine bestimmte Zeit. Was soll damit erreicht werden? Drei Sachen mindestens. Erstens ist Folgendes, nicht stolz sein, sondern hoffnungsvoll. Nicht stolz sein, voller Hoffnung. Für wen? Für Israel. Warum? Vers 26, und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und 27, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, sagt der Herr. Hoffnung. Eines Tages, sagt er, wird ganz Israel gerettet werden. Was ist bloß damit gemeint? Die letzten 2000 Jahre konnte man sich nicht entscheiden, beziehungsweise man hat sich entschieden, aber nicht richtig entschieden. Israel in der Kirchengeschichte ist eigentlich nur ein Wort für die Gemeinde. Ich meine, sogar Karl Barth, der gesagt hat, wenn die Kirche auserwählt ist, dann nur mit Israel. Sein Kommentar zu diesem Vers, ganz Israel wird gerettet werden, die ganze Gemeinde, jede Kirche. Wow, warum? Wahrscheinlich so dieser Gedanke, der wie ein Strom durch die Kirchengeschichte zieht. Wir sind das neue Israel. Ganz Israel wird gerettet, natürlich. Wir werden gerettet werden. Nein, 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 Israel ist Israel. Ganz Israel wird gerettet werden, bedeutet im Worte von Paulus, der dieses Wort für niemanden sonst benutzt, außer für Israel, ist es Gott einmal Israel retten wird. Und dann kommt natürlich eine andere Frage. Heißt das denn, dass jeder Jude automatisch, also der zu Israel gehört, gerettet ist? Vielleicht ist das dann diese Antwort. Vielleicht haben die Juden, weil die haben ja einen Bund mit Gott, ihren eigenen Weg zu Gott. Wir haben Jesus Christus, also die Christen, ja, und die Juden haben ihren eigenen Weg. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein, würde Paulus sagen. Er fängt ja gerade den Römerbrief damit an, in 1,16, er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung. Jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst sogar, als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Die Rettung Gottes durch Jesus für jeden, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Er fährt fort in Römer 3, 23, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden hier. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. für Juden und für Nichtjuden. Wir können ja schlecht sagen, Jesus ist der Christus, der König der Juden, aber nur für die Nichtjuden. Wenn er der König der Juden ist, der sein Leben gibt für unsere Schuld, dann natürlich für die Juden und für alle anderen Völker. Was bedeutet das also, dass Israel ganz gerettet wird? Nicht, dass jeder Jude gerettet wird. Auch nicht, dass die Gemeinde gerettet wird. Das ist klar, wenn man an Jesus glaubt. Aber was bedeutet, dass ganz Israel gerettet wird? Nichts anderes, als dass wir einmal zu einer Zeit kommen, wo Israel als ganze Nation an den Messias glauben wird. Israel, das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die Teil von diesem Geheimnis ist, die so nah am Herzen von diesem Shaul, dem Paulus ist, dass Israel einmal gerettet wird und diese Beziehung mit Gott sich ganz entfalten wird in der Nation durch den König der Juden. Und wenn du an ihn glaubst, dann auch deinen König. Aber zuallererst König der Juden. Das bedeutet Christus. Ich glaube, diese erste Frucht ist diese Hoffnung, die wir für Israel haben sollten, dass wir unseren Hochmut gegen Israel ersetzen sollen durch diese Hoffnung für Israel, dass wir daran denken, dass wir es in unserem Herzen erklingen lassen, dass wir darüber beten, dass wir das mittragen. Es gibt eine Hoffnung. Diese Situation, wo ein großer Teil von Israel den Messias nicht kennt, das ist nicht für alle Ewigkeit, das ist nicht der letzte Satz, nicht das letzte Wort. Und daraus übrigens wird ein Riesensegen für die Welt resultieren. Römer 11, Vers 15, hier lesen wir, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Leben aus den Toten, wenn Israel seinen Messias erkennt, werden die Tore des Segens komplett geöffnet. Eine neue Welt voller Frieden, wenn Israel zum Glauben kommt an seinen Messias. Es gibt noch eine Frucht, die gebracht werden soll aus diesem Ersatz, unseren Stolz durch diese Einsicht, durch diese Erkenntnis, ersetzen, Erkenntnis von diesem Geheimnis, nämlich nicht stolz sein, sondern wertschätzend. Nicht stolz sein, sondern hoffnungsvoll und wertschätzend. Vers 28 und 29, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott ist treu den Versprechen, die er gegeben hat und seiner Auswahl. Er wird Leute nicht einfach rausschmeißen. Das betrifft Israel. Das betrifft uns. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wenn wir fallen, hebt er uns auf. Er schmeißt uns nicht einfach weg. Und bei Israel ist es genau so. Und nicht anders. Zurück zur Frage, warum glaubt Israel nicht an den Messias? Meine Antwort wäre eigentlich die folgende. Es gibt doch Prophetien. Woher weiß man, dass jemand der Messias ist, der die Erfüllung der gesamten Hoffnung Israels. Na, man nimmt sich einfach die Schrift vor. Es gibt Prophetien, die darüber sprechen. Und Prophetien wie 1. Mose 3,15, Jesaja 53, Zacharias 12,10, Daniel 9, sprechen alle davon, dass der Messias leiden wird. Das heißt, wäre der Messias gekommen und hätte Israel als ganzes Volk den Messias anerkannt, könnte er nicht der Messias gewesen sein. Unmöglich, weil es steht ja geschrieben, wir werden ihn verwerfen, wir werden uns von ihm drehen, wenden. Er wird leiden für unsere Schuld, anders kann es nicht sein. Das wäre meine Antwort auf die Frage, warum glaubt denn Israel nicht? Aber die Antwort von Paulus ist eine komplett andere. Die widerspricht nicht was ich gerade gesagt habe, aber die öffnet unseren Blick von einer ganz anderen Richtung. Sehr mutig, was er hier sagt, nämlich hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde um euretwillen. Israel glaubt nicht an den Messias als ein Ganzes für euch, um euretwegen, euretwillen, damit ihr an den König der Juden glauben könnt muss ein Teil von Israel nicht glauben. Ach, wir sind jetzt wieder dran schuld. Nein, nein, es geht nicht um Schuld. Es geht um dieses Geheimnis, es geht um den Plan Gottes, es geht darum, wie er es macht. Und er macht so, dass ein Teil von Israel nicht, Israel als ein Ganzes, den Messias nicht angenommen hat, nicht annehmen kann, damit ihr ihn annehmen könnt. Das ist ein interessanter, tiefgehender Gedanke, oder? Jemand kann an ihn nicht glauben, damit ich ihn kennenlerne, den Messias Israels. Wenn das verstanden worden wäre in der Kirchengeschichte, was wäre bloß passiert? Ich erinnere mich noch sehr gut, das war wohl das einzige Mal in meinem Leben bis jetzt, aber 8. Klasse in meinem Gymnasium, ich hatte irgendein Gespräch mit einem griechischen Mädchen. Ich muss irgendwas gegen Griechenland wohl gesagt haben, ich weiß es nicht mehr. Aber daraufhin sagte sie, und ihr Juden habt unseren Jesus ermordet. Aber das ist ja, sie ist nicht die Einzige und nicht die Erste, die das gesagt hat. Und ich dachte, ich wusste nicht, was ich ihr sagen soll. Alle Juden, jede Generation hat Jesus ermordet. Wow! Paulus sagt, Moment, Israel hat den Messias nicht angenommen, gerade um euret Willen, für euren Wohl, für euer Wohlergehen, für den Segen, den ihr erhaltet, hat Israel den Messias nicht angenommen. Hat er sich vielleicht vertippt, dieser Paulus, in diesem Vers, ja? Anscheinend nicht. Vers 11, ich sage nun, sie sind etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen. Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil widerfahren. Dadurch, dass Israel als Nation den Messias nicht angenommen hat, dürfen jetzt alle Nationen kommen, bis der letzte von ihnen eingetreten ist. Und dann gehen die Tore wieder zu. Vers 15 sagt dasselbe. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme sein, anders als Leben aus den Toten? Und so weiter, mehrfach, 4 oder 5 Mal kommt das in diesem Text vor. Israel glaubt nicht, damit die Deutschen, die Franzosen, die Japaner, die Chinesen, die Australier und so weiter und so fort zum Glauben an diesen König der Juden kommen können. Ersetze deinen Stolz mit dieser Erkenntnis, um gefüllt zu werden mit einer Hoffnung für Israel. Um gefüllt zu werden mit einer Wertschätzung für Israel. Denn auch wenn sie manchmal sogar feindselig sein können gegen diesen Jesus, ihren eigenen König, sind sie Geliebte Gottes wegen der Bündnisse, die Gott geschlossen hat, wegen der Versprechen. Sie sind geliebt. Was machen wir damit? Wenn Gott sie liebt, was sollen wir mit ihnen machen? Tja, vielleicht ist das die dritte Frucht. Hoffnung, Wertschätzung, nicht stolz sein, sondern lieben. Nicht stolz sein, sondern lieben. Verse 30 und bis 32, da lesen wir, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, da ist es nochmal. Der wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es. Und wir verstehen es immer noch nicht irgendwie. 2000 Jahre, kein Verständnis dafür. Nochmal. Denn wenn ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Übrigens, die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden 2003 übersetzt Vers 31 noch spezifischer. So sind nun auch sie ungehorsam geworden, damit sie dadurch, dass ihr Gottes Erbarmen gefunden habt, jetzt ebenso Erbarmen finden. Das heißt, da gibt es so eine Wechselwirkung. Israel glaubt nicht, damit ihr alle glauben könnt und ihr sollt alle glauben und fest an diesem Glauben halten und in diesem Glauben wachsen, damit euer Licht auch die Herzen von Israel berührt. Damit durch die Gnade, die ihr geschenkt bekommen habt, wegen ihres Ungehorsams, sie jetzt mit eingenommen werden. Sie jetzt auch kommen zu dem König der Juden, zu dem Christus. Das sehen wir nochmal, Vers 11. Ich sage nun, sind sie einfach gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihre Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Das heißt, wir, die Nationen, sollen an den jüdischen König auf solch eine Art und Weise mit solcher Leidenschaft, Gottesfurcht, Widmung glauben, dass Israel sagt, das gibt es doch nicht. Das will ich auch. Und hier kommen wir natürlich zu diesem Gedanken, sehr aktuell. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mit dem Kirchentag die Messianischen nicht so richtig irgendwie sich verständigen können. Dass in der Kirchengeschichte so viel schlimmes Zeug gegen die Juden im Namen von Jesus Christus geschehen ist, dass wir heutzutage am besten einfach sie in Ruhe lassen. Missionsgedanke den Juden gegenüber, das ist höllisch, schrecklich. Wie wagst du nur? Dass es Juden weniger werden und mehr Christen, dass wir aus Juden mehr Christen machen? Haben wir denn nicht genug? Das hört man von der Synagoge. Das hört man auch von innerhalb der Kirche. Und es ist wahr, man muss jemanden nicht erstmal verändern, um diese Person anzunehmen. Aber ich glaube, wir haben etwas vergessen. Es ist nicht Israel, der an unseren Jesus Christus glauben muss. Es sind wir, die an deren Messias glauben. Es ist der Gott Israels, der euer Gott geworden ist. Es ist der Messias Israels, der König Israels, der euer König ist. Wir glauben mit dem ganzen Herzen an den Messias Israels, den König Israels. Wie können wir es dem Volk vorenthalten, nach Hause zu kommen? Wir sind eingepfropft als ein wilder Ast eines Ölbaums, eines wilden Ölbaums. Bei den Juden ist es nur ein Zurückkommen nach Hause, eine Heimkehr zu ihrem eigenen Messias. Wenn ein Jude an den Messias glaubt, ist er umso jüdischer. Wir müssen unseren Hochmut ersetzen. Es ist eine Ersatztheologie, aber nicht Israel soll ersetzt werden. Unser Stolz, unser Hochmut muss ersetzt werden. Wodurch? Durch diese Erkenntnis, die uns dazu verleiten soll, dass wir voller Hoffnung, voller Wertschätzung und Dankbarkeit und voller Liebe Israel gegenüberstehen. Warum ist es eigentlich so, dass jemand an den Messias nicht glauben darf, damit ich an ihn glaube? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Paulus das Ganze ein Mysterium nennt, ein Geheimnis. Die Frage ist aber, was machen wir damit? Wir können es vielleicht uminterpretieren, überspringen oder nehmen wir es an und leben danach. Ersetze deinen Hochmut Israel gegenüber mit Erkenntnis und werde erfüllt mit Hoffnung, mit Wertschätzung, mit Liebe diesem Volk gegenüber. Im Namen von Yeshua. Amen.